Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße zum einen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur heutigen Bilanzpressekonferenz der Thalanx-Gruppe, dann die Medienvertreter hier im Raum. Und am Telefon sind auch noch Kollegen dazugeschaltet, die dann auch Fragen stellen können. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Kurz zum Ablauf. Die Herren stellen das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 vor, beantworten dann Ihre Fragen. Und dann, denke ich mal, dürfte ungefähr 12.30 Uhr, 12.45 Uhr sein. Danach laden wir die Medienkollegen noch zu einem kleinen Imbiss ein. Da können Sie das ein oder andere Gespräch noch vertiefen. Und Arbeitsmöglichkeiten haben wir auch hier. Schräg gegenüber im Raum Madrid finden Sie alles, was Sie brauchen, um dann auch noch zu arbeiten. Ja, fangen wir an. Herr Leue, bitteschön.
Ich muss jetzt hier raufdrücken. Ja. So, netter Setup hier. Herzlich willkommen zu den 2018er Bilanzpressekonferenz. Im Namen meiner Kollegen haben Sie viel Spaß in den nächsten anderthalb Stunden. Wir kommen auf Seite 2. Ich würde gleich mal anfangen. Die wesentlichen Nachrichten zum Jahr 2018. Also wir haben relativ starkes Wachstum gehabt. Wenn Sie Währungskurs bereinigt sehen mit 8,7%, insbesondere im Ausland, ist das, glaube ich, ein gutes Wachstum in der heutigen Industrie, in der wir leben. Sie sehen auch gleichzeitig, was ja viel wichtiger ist, ist, dass die 8,7 Wachstum auch in ein operatives Ergebnis im Anstieg um 12,5, sprich fast 13% zweistellig gestiegen ist. Hierzu haben alle Bereiche mit Ausnahme Industrie beigetragen, dass wir deutliche operative Ergebnisverbesserungen erzielen konnten. Das Konzernergebnis mit 703 Millionen ist 4,8% drüber. Das ist okay. Da gab es ein paar Steuereffekte. Deshalb konnte das nicht zweistellig wachsen. Aber das unterliegende Geschäft ist, wie gesagt, zweistellig gewachsen, wenn man mal die Sondereffekte der Steuer rausnehmen würde. Und das führt zu einer Eigenkapitalrendite von 8%. Wie Sie wissen, wir haben ja 750 Basispunkte noch als Minimumziel gehabt. Über Risk-Free, wie es so heißt. Das heißt, wir haben auch unsere Eigenkapitalverzinsung, die minimal, die wir uns vorgenommen haben, im Jahre 2018 erreichen können. Wir haben ferner das Programm 2020 Industrie, weil Sie wissen, dass Industrie deutlich über dem Großschadenbudget gelegen ist, was wir uns vorgenommen haben. Sprich, der Erwartungswert an Großschäden, die wir vermutet haben, haben es deutlich überschritten. Insofern mussten wir ein Programm, ein Sanierungsprogramm starten, was eben 2020 heißt. Was heißt minimal 20% Prämienerhöhung von 20% des Portfolios bis 2020. Hier sind wir auch schon ganz gut vorangekommen. Christian Hinsch wird hierzu näher zu berichten, dass wir das Zwei-Jahres-Programm praktisch schon zu fast 90% erreicht haben. Dividende, da haben wir immer gesagt, wir wollen Minimum auf Vorjahresniveau schütten. Wir haben auch hier mit 1,45 einen Wert, der über dem des Vorjahres liegt, wo wir 1,40 hatten als Dividende, sprich 5 Cent höher, und ist damit zum sechsten Mal in Folge ein Anstieg der Dividende auf 1,45. Sie werden hier eine deutliche Dividendenrendite, wenn man durchschnittlichen Kurse mal ansieht, von 4,3% mit dem Dividendenvorschlag erzielen. Prognose. Wir glauben weiterhin an die rund 900 Millionen Konzernergebnis. Das wäre eine Steigerung von 28% in diesem Jahr 2019. Die ersten zwei Monate geben alle Zuversicht bisher, dass das auch so kommt. Was haben wir noch gemacht in 2018? Wir haben eine Strategie vorgestellt, letztendlich mit der wir unsere Erwartungen der nächsten Jahre gerecht werden wollen. Und vielleicht kurz zwei, drei Worte zu der Strategie. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, die sehen Sie rechts, die heißen 800 Basispunkte über risikofrei, nicht mehr 750. Wir haben ein durchschnittliches Ergebnis pro Aktie basierend auf den ursprünglich gesetzten 850 Millionen Konzernergebnis von 5 Prozentpunkte pro Jahr, die wir im Durchschnitt steigern wollen. Und bei den Dividenden ist es weiterhin das gleiche Ziel, 35-45%, aber Minimum auf dem Jahr des Vorjahres. So, dann haben wir was erreichen mit den drei wesentlichen Punkten. Verbessertes Kapitalmanagement, erster Punkt. Zweiter, fokussierte Geschäftsbereichsstrategien. Und dritter, digitale Transformation. Auf die Punkte ich jetzt gleich kurz eingehen werde. Sie sehen auf dem ersten Punkt, auf der nächsten Seite, im Konzern verbessertes Kapitalmanagement. Das heißt, neben einer Kapitalallokation, die wir effizienter gestalten wollen, das heißt, das Kapital soll dorthin gehen, wo es am meisten Verzinsung bringt, sprich eine klassische Aufgabe einer Holding, haben wir auch dazu gerechnet, dass wir einen internen Rückversicherer lanciert haben, der auch seit Januar voll produktiv und arbeitsfähig ist, was eben dazu führte, dass wir durch diese Maßnahme allein schon ein Emittentenrating von 2 Notches sofort nach oben bekommen haben, was am Ende heißt, wenn wir uns finanzieren wollen, wird es billiger, weil wir letztendlich ein höheres Rating bekommen haben von Standard & Poor's und AM Best. Auf der nächsten Seite sehen Sie, wir wollen uns mehr fokussieren, weil am Ende Focus pays off. Wenn man fokussiert ist, dann kommt auch meistens was bei raus, wenn es euch die Fokus ist. Da kommen wir zur Industrieversicherung. Was war da der Fokus, den wir uns vorgenommen haben? Sanierung Feuer. Klar ist es, der ganze Markt hat ja, wie Sie wissen, eine kombinierte Schadenkostenquote von 129% im letzten Jahr gehabt. Den konnten wir uns nicht entziehen. Insofern mussten wir, und wir waren sicherlich eine der ersten, die hier angesetzt haben, die Preise, den Preiszyklus, den 14 Jahre lang anhaltenden Weichmarktphase entgegenzuwirken. Wir haben eine Sanierung vorgenommen. Wir haben Preise erzielen, Erhöhungen zielen wollen von 20% in einem 2-Jahres-Programm in diesem betroffenen Portfolio. Wir haben schon 87% erreicht. Das heißt, diese Erhöhungen kommen jetzt in das Jahr 2019 rein. Global Specialty, die wir haben einen Joint Venture ja announced im Capital Market Day, wo wir gesagt haben, wir werden die Kräfte bündeln zwischen der Rückversicherung und der Industrieversicherung, weil beide haben irgendwo dieses gleiche Geschäftsfeld und wir wollen hier fokussiert die Energie drauf schauen. Wir haben auch gesagt, dass wir bis 2022 fast knapp 1 Milliarde mehr Wachstum hier erreichen wollen in dem Specialty Line Business, also eine strategische Wachstumsinitiative, die ist gestartet. Und sehr erfolgreich ist immer eine Frage, was zu verkünden, auf der anderen Seite zu implementieren. Auch das ist seit Januar planmäßig implementiert. In der Privat-Deutschland-Versicherung, Privat- und Firmenversicherung, da haben wir uns vorgenommen, das Kursprogramm. Sie sehen, da haben wir 75% von dem Ziel, 240 Millionen, schon erreicht bis 2021. Und bei kleinen und mittleren Unternehmen sind wir 9% gewachsen. Wir wollen sicherlich hier zweistelliges Wachstum in Zukunft haben. Klarer Fokus, dort wo wir sehr gut sind, auch noch sehr viel mehr machen. Und des Weiteren bei International haben wir einige Joint Ventures und kleine Übernahmen von Portfolien gemacht. Wir sagen da, Top 5 in Top 5 Market, die wir haben, nicht rausgehen, sondern fokussieren auf diese 5 Märkte, Nummer 5 zu sein. Da gab es einige Aktivitäten und in der Rückversicherung, da sind ja die Zahlen sehr, sehr überzeugend in den letzten Jahren gewesen. Da sagen wir einfach, keep the focus, wo wir gut drin sind und hoffentlich so weiter in der Form, wie sie outperformen jegliche Benchmarks, die man heranziehen kann weltweit. Und das Letzte wäre die digitale Transformation. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir haben das jetzt mal genannt, get ready. Wir müssen viel aufräumen. In der Migration von IT ist einiges zu tun, weil nur wenn man das gemacht hat, das hat jedes Unternehmen, die sogenannte Legacy, muss man halt schnell sein, um einfach die Get Skills, wie wir es genannt haben, Data Analytics überhaupt spielen zu können. Sie brauchen Personal, aber sie brauchen die Technik überhaupt, um damit eben Support zu kriegen, überhaupt in dem Bereich antreten zu können. Sie wissen, die Daten ist die neue Währung. Und wir als Versicherer haben sehr viele Daten. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Und dafür müssen wir einfach uns sozusagen aufskillen. Und da gibt es viele Aktivitäten, die wir da angehen, um dann am Ende auch, und wir haben ja 80% unseres Geschäftes im B2B-Bereich, sprich mit dem Geschäftskunden, sei es Banken, sei es Maklern, dass wir hier einfach mehr noch die oder noch stärker unseren Vorteil ausspielen, dass wir eben gut andocken können an sogenannte Ökosysteme, besser als andere Unternehmen, die eben nicht so viel den Fokus auf B2B haben. Das zu unserer Strategie. Und ich komme jetzt auf die Ergebnisse in dem Jahr, die am Ende die bis 22 Ambitionen erzielen wollen. Auf dem Weg dorthin haben wir in 2018 Folgendes erreicht. Wie Sie sehen, die Ziele, der Ausblick, den wir gegeben haben den Märkten, waren halt die 5% Wachstum. Das konnten wir erreichen, genauso wie Kapitalanlagerendite als auch die Eigenkapitalrendite. Beim Konzernergebnis wissen Sie, da haben wir eine Gewinnwarnung aussprechen müssen aufgrund der Ergebnisse im Industriegeschäft. Wir haben jetzt eine Ausblick gehabt von ungefähr 700 Millionen, die wir mit 703 auch erfüllt haben. Und bei der Schüttungsquote sind wir etwas über dem Rahmen, den wir uns vorgegeben haben. Von 45% maximal sind wir bei 52%. Das soll eben auch heißen, dass wir zuversichtlich sind letztendlich, weil langfristig müssen sie die Range halten, die sie gesagt haben, dass wir unser Ergebnis auch in Zukunft insbesondere auf HGB, von dem die Dividende herkommen, schütten können. Also Dividendenanstieg auf 1,45 drückt die Zuversicht mit unserer Strategie, unserem Geschäftsmodell für die Zukunft sicherlich aus. So, komme ich auf Details der Zahlen, bevor meine Kollegen Ihnen noch etwas mehr Insight geben. Sehen Sie hier, dass wir eine gebuchte Prämie, wie gesagt, von knapp 9% Wachstum, wie gesagt, das ist eine, die Währung hat uns belastet im letzten Jahr, es kann auch mal umgekehrt sein, unterm Strich wachsen unsere Einheiten eben, und so muss man das sehen, mit 9% sehr, sehr stark. Der größte Unterschied zum Vorjahr sehen Sie in dem Schadenunfall, versicherungstechnisches Ergebnis, was sich fast ausschließlich auf die Naturkatastrophen in 2017 zurückführen lässt. Dort hatten wir ja, wenn Sie den Vergleich sehen, mehr Belastung von rund 376 Millionen, die allein auf den Hurricanes, diese sogenannten HIM-Schäden, Harvey, Irma, Maria damals in Nordamerika geführt haben, dass wir erhebliche Naturkatastrophen hatten. Also dieser Swing ist durch Naturkatastrophen im Wesentlichen zu sehen. Das Weitere ist Kapitalanlagen. Hier sehen Sie minus 16%. Auch das ist eine Entwicklung. Sie erinnern sich an die ZZR, die sogenannte Korridormethode, wo wir deutlich weniger außerordentliche Erträge realisieren müssen, um das zuzuführen der ZZR. Und das führt zu dem Rückgang des minus 16%, wie gesagt, auf außerordentliche Erträge zu führen, weniger Zuführung ZZR. Operativ, und das ist die stärkste Message aus unserer Sicht, sind wir mit knapp 13% gewachsen, und wir können von den 4 Segmenten haben 3 deutlich überkompensiert in ihrer Entwicklung das Segment Industrie, was wir eben jetzt angehen und eben sanieren. Insofern ein deutliches zweistelliges Wachstum operativ gesehen. Im Konzernergebnis 5%, das habe ich vorhin schon angedeutet, kommt nicht das ganze zweistellig unten an, aber immer noch 5%. Hier gab es erhebliche Verschiebungen bei der Steuerquote, das sehen Sie unten, die 3,6% Veränderung auf 27%, jetzt ist auf 2 Effekten zum Vorjahr zurückzuführen. Der eine Effekt, der steht dran, ist die BTEX, die hat uns rund 32 Millionen gekostet, die amerikanische US-Steuerreform, die uns zusätzlich belastet hat, und auf der anderen Seite im letzten Jahr hat die Hannover Rück sehr viel steuerfreie Aktienrealisate gemacht, sodass die Steuerquote im letzten Jahr gedrückt worden ist. Diese beiden Effekte führten dazu, dass am Ende 5% im Konzernergebnis übrig geblieben ist. Kommen wir zu den Details bei den Großschäden. Meine Kollegen werden noch etwas darauf eingehen. Vielleicht hier die wesentlichen Zahlen, wenn es um Großschäden geht. Sie sehen rechts unten bei der Talangsgruppe 1,243 Milliarden. Das ist der Betrag, der an Großschädenbelastung da war. Und der ist, wenn Sie sehen, mit 1,125 war unser Budget, liegt ja auf jeden Fall über unserem Budget, was wir uns vorgenommen haben. Wir liegen auf der einen Seite niedriger als das letzte Jahr. Da waren 1,6 Milliarden, was wir zu verkraften haben an Großschäden. Aber wir haben das Budget überschritten. Warum haben wir das Budget und unser Erwartungswert, was normal an Schäden nach unseren Modellen herauskommen sollte, was nicht immer klappt, wie Sie sehen, liegt daran, und da gehen Sie mal links auf die Spalte Industrie, dass die entscheidende Zahl, die auch dazu geführt hat, dass wir das Programm 2020 gestartet haben, ist die 280 Millionen. Das sind im Prinzip sogenannte man-made, also sprich keine Naturkatastrophenschäden, die dazu geführt haben, dass wir deutlich in Industrie, nämlich mit 376 Millionen, das sehen Sie eingekreist dort unten, die 260, was wir uns vorgenommen haben, überschritten haben. Der nächste Kringel sehen Sie bei der Rückversicherung. Auch dort haben wir etwas unser Budget, nämlich die 825, überschritten, aber nicht signifikant. Also das heißt, wir haben Großschäden, sind über unser Budget, haben uns belastet und führten eben zu der Entwicklung, insbesondere im Industriesegment. Kommen wir etwas Details auf der nächsten Seite. Hier sehen Sie Talangsgruppe. Wir reden ja immer von der kombinierten Schadenkostenquote als wesentlicher Indikator, wie das versicherungstechnische Geschäft gelaufen ist. 98,2 ist die Zahl. Wie setzt sich zusammen? Industrie sehen Sie mit 109%, da verliert man sicherlich Geld. Da muss man sicher was tun. Das haben wir mit 2020 angegangen. Und Sie sehen dann die beiden anderen Segmente im Retail, die in ihren Entwicklungen sehr, sehr positiv verlaufen. Bei Retail Deutschland, da sehen Sie mit 99,3% das ist zum ersten Mal eine Quote unter 100%. Sprich, wir verdienen wirklich versicherungstechnisch hier Geld. Viel wichtiger für uns ist die Quote, die 97,1, die da steht. Das ist praktisch die Kurs- oder bereinigte Kursquote. Sprich, wir haben ja investiert für unser Programm bis 2021. Und wenn man mal die Kosten, die dafür notwendig sind, rausnimmt, man kann das auch nennen normalisierte Kostenbetrachtung, dann sind wir bei 97,1. Und Sie wissen, dass wir einen Kurs ja uns 95% in 2021 vorgenommen haben. Also insofern sind wir auf einem guten Weg dahin, dies auch zu erreichen. Retail International, da sehen Sie mit 94,3 eine sehr, sehr gute Quote, auch zum Vorjahr nochmal verbessert. Und hier muss man eigentlich nur auf drei Länder gucken, weil das sind die wesentlichen großen Länder, die materiellen Einfluss haben. Polen, da sehen Sie eine kombinierte Schadenkostenquote von 93,3, sicherlich auch mit einem sehr konservativen Reserveniveau immer angesetzt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Quote, auch im Marktvergleich. Italien sehen Sie mit 88,1, unter 90% sogar, in einem sehr profitablen Markt, wir auch sehr, sehr gut dabei. Das gleiche in Brasilien, der dritte große Markt, den wir haben, mit 96,2. Hier haben wir lange mit kombinierten Schadenkosten über 100% zu kämpfen gehabt. Jetzt sind wir deutlich drunter und verdienen gutes Geld. Die anderen Länder sind nicht materiell am Ende der Tage. Vielleicht doch kurz ein Kommentar dazu. Türkei mit 110 sieht ja auch schlecht aus. Aber hier muss man da berücksichtigen, dass die Zinsen bei 20% sind und wir alles nur Tagesgeld haben. Da legt man nur Geld für einen Tag an. Das heißt, das wirkt sofort auch rein. Insofern ist immer noch Marge drin, wenn Sie 20% Investment Income haben. In absoluten Zahlen sehen Sie es auch. Das EBIT ist genauso auf dem Niveau des Vorjahres, also vollkommen unauffällig, die Entwicklung und auch nicht materiell. Und die anderen Entwicklungen, wie gesagt, will ich nicht groß kommentieren, da nicht materiell und relativ unauffällig. Auf der nächsten Seite sehen Sie die letztendlich den Beitrag, wenn Sie rechts mal anfangen. Wir haben ein operatives Ergebnis von 2 Milliarden Euro, wieder überschritten die 2 Milliarden und damit mit 13% Steigerung zum Vorjahr. Das kommt, und das sieht man relativ klar, die Grünkringel aus jedem Bereich. Also Deutschland hat 31% mehr gemacht, international 13%. Rückversicherung ist mehr mit 19% und nur Industrie ist mit minus 90% rückläufig. Die Schadenquoten haben wir oder Schadenkostenquoten gesehen. Insofern jedes Segment mit Ausnahme Industrie hat dazu beigetragen. Auf der nächsten Seite sehen Sie das Quartalsergebnis. Das ist immer gerade in unserer Branche relativ schwierig, weil es immer relativ Verwerfungen gibt. Und gerade im vierten Quartal hatten wir Verwerfungen gehabt, die in vielen Bereichen waren, insofern schwer zu interpretieren. Ein isoliertes Standalone-Quartal. Hier wären es die drei Effekte. Sie sehen bei minus 26% Kapitalanlage wiederum das gleiche, ZZR getrieben, deutlich weniger außerordentliche Realisate. Beim operativen Ergebnis ein Rückgang, aber im Wesentlichen, das war durch im vierten Quartal Standalone-Sondereffekte des Vorjahres zu sehen, wo es gewisse erhöhte Abwicklungen gab, beziehungsweise in diesem Jahr, wo wir technisch einfach sogenannte Redundanzverstärkung gemacht haben, einfach um einfach sicherer für die Zukunft aufgestellt zu sein. Insofern im vierten Quartal gibt es da immer solche Sondereffekte, genauso wie bei der Steuer. Unten sieht es dann schon wieder besser aus mit minus 6%. Im Prinzip hier gab es auch wiederum Steuereffekte. Im letzten Jahr hatten wir Steuern abschreiben müssen, das uns belastet hat bei den sogenannten Deferred Tax Asset, die wir wertberichtigen mussten. Das führte eben dazu, dass wir relativ hohe im Vergleich zum vierten Quartal dieses Jahr Steuerquote hatten. Also Aussage, vierte Quartal, nicht so sehr hingucken, zu viel Einmaleffekte, als dass man da irgendwas ablesen kann. Am Ende das Einzige, was man ablesen kann aus meiner Wahrnehmung, ist die verdiente Nettoprämie. Wir haben weiterhin einen soliden Wachstumstrend. Auf der nächsten Seite 14, hier sehen wir, dass wir seit dem Börsengang die Dividende kontinuierlich angehoben haben und am Ende 5,5 pro Jahr als sogenannter über die Jahre CAGR im Anstieg im Durchschnittlichen erreicht und sind mit 1,45 genau im Trend der letzten Jahre, dass wir zum sechsten Mal hintereinander die Dividende um 5 Cent angehoben haben. Das würde eben, oder wenn das die Hauptversammlung so beschlossen wird, dann eine Dividendenrendite von 4,3% bedeuten auf die durchschnittliche Börsenkurs des letzten Jahres. Mit dieser Zusammenfassung würde ich dann meine Kollegen geben, die würden Sie noch näher einführen.
Vielen Dank, Herr Leue. Dann darf ich weitergeben zu Herrn Dr. Hinsch.
Ja, auf Seite 16 würde ich dann gerne auf die wesentlichen Eckzahlen für Industrie in 2018 eingehen. Wir haben es ja schon gehört in der Präsentation von Herrn Leuer, dass Industrie 2018 kein gutes oder man kann auch deutlich sagen, ein schlechtes Jahr hatte. Das ist nicht so sehr ein Thema der Prämie, die in dem linken Kasten beschrieben ist. Dort haben wir einen Anstieg von 5,2%. sondern es ist ein Thema der Versicherungstechnik, ausgedrückt in der Combined Ratio mit 109,1. Wir vergleichen uns in diesem Zusammenhang natürlich auch immer mit unseren Peers, die ein ähnliches Geschäft machen wie wir. Das sind sechs Peers und bei allen Peers liegt die Combined Ratio über 100. Wir bewegen uns also in einem Umfeld, wo der ganze Industrieversicherungsmarkt tatsächlich im letzten Jahr versicherungstechnisch keine positiven Ergebnisse gezeigt hat. Einige Wettbewerber haben Combined Ratios noch oberhalb von unseren 109, einige darunter, aber alle sind über 100. Woran lag es? Auch das klang schon an bei Herrn Leue, an Großschäden, aber auch an Frequenzschäden. Im Großschadenbereich haben wir mit 380 Millionen unser Großschadenbudget weit überschritten. Und das wiederum lag vor allem an Man-Made-Schäden und die vor allen Dingen in der Sparte Feuer sowie ein Großschaden im Bereich technische Versicherung. Im Bereich der Frequenzschäden, das sind also die Schäden unterhalb des Großschaden, Niveaus unterhalb von 10 Millionen nach unserer Konzerndefinition hat es ebenfalls ein relativ schadenträchtiges Jahr, insbesondere in den Sachversicherungssparten, sodass dann am Ende diese Combined Ratio von 109,1 zu Buche steht. Die Kostenquote ist in dem Zeitraum gesunken um 1% auf 21,8. Das ist durchaus auch sehr wichtiger Aspekt, obwohl natürlich die Schadenseite im Moment im Vordergrund steht. Aber wichtig ist die Kostenquote deshalb, weil mit dieser sehr wettbewerbsfähigen Kostenquote, wir sind dort Kostenführer, können wir eben auch es uns leisten, wirklich in Verhandlungen über Prämienerhöhungen zu gehen, ohne im Hinterkopf zu haben, dass wir es uns nicht leisten können, aus Kostengründen Geschäft zu verlieren. Wir können uns das leisten und können deshalb auch den Preis jetzt fordern, den wir haben müssen. Kapitalanlageergebnis ist aufgrund des Drucks im Kapitalmarkt gesunken, erwartungsgemäß. Insgesamt das EBIT dann nur noch knapp über Null mit 11 Millionen und das Konzernergebnis aufgrund der Steuerbelastung dann leicht negativ mit minus 16. Man fragt sich, wie kommt es zu einer Steuerbelastung bei einem doch so moderat positiven Ergebnis? Das liegt halt daran, dass eben in unterschiedlichen Bereichen die Steuern anfallen im Inland und Ausland und entsprechend unterschiedliche Wirkung entsteht und zum anderen auch an Sonderentwicklungen durch die amerikanische Steuerreform, die uns im Jahr 2018 durchaus getroffen hat. Dagegen läuft das Programm 2020-20 und damit komme ich auf die nächste Seite. Wirklich gut. Wir haben ja im Mitte des Jahres dieses Programm gestartet und auf der Folie sehen Sie in Grau, wie das Ziel unterjährig für jeden Monat ist und die blauen Balken zeigen, wo wir relativ zum Ziel sind. Und man sieht sehr deutlich, dass die blauen Balken weit oberhalb der grauen Kurve sind. Insgesamt ist das Ziel 20% in den 15 Monaten bis Anfang 2020 zu erreichen. Und von diesem Ziel haben wir bereits 87% erreicht. Damit sind wir weit vor unserem Plan. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das wird sich auch im den versicherungstechnischen Ergebnissen dieses Jahres bereits niederschlagen und natürlich auch im nächsten Jahr. Wenn man saniert, dann besteht auch immer die Gefahr, dass man in eine Antiselektion gerät, dass man also das falsche Geschäft verliert und auch das falsche Geschäft behält, dass sich die Struktur verändert. Auf der nächsten Folie sehen Sie, dass dies nicht der Fall gewesen ist, sondern das Geschäft, was wir aufgegeben haben, ist praktisch ähnlich von den Risikoklassen her strukturiert wie das Portfolio vor der Restrukturierung. Insgesamt haben wir 169 Millionen Prämie aufgegeben. Dagegen steht dann die Mehrprämie, die wir in dem gleichen Zeitraum erreicht haben, sodass wir in der Summe in etwa knapp das Prämienniveau gehalten haben. Dann, also mit der Sanierung sind wir sehr zufrieden, aber wir sind da noch nicht am Ende. Wir werden auch in diesem Jahr weiter in diese Richtung arbeiten. Und wir haben auch immer von mindestens 20% gesprochen. Also in diesem Jahr wird es weiter in die Richtung gehen, dass wir die Preise insbesondere in der Feuerversicherung anheben müssen, um im Jahr 2020 wieder auf ein rentables Niveau zu kommen. Gleichzeitig besteht unverändert der Plan des Wachstums. In den vergangenen Jahren sind wir ja im Ausland besonders stark gewachsen, strategiekonform. Diese Strategie besteht auch für die Zukunft und die Wachstumsziele pro Region sehen Sie auf dem Blatt und schließlich auf der nächsten Seite noch das Thema HDI Global Specialty. Das ist ein Plan, der etwa vor einem Jahr entwickelt wurde als Joint Venture zwischen Hannover Rück und HDI Global. Inzwischen haben wir die Gesellschaft up and running, wie es so schön heißt. Wir haben die Teams zusammengeführt. Wir haben die Voraussetzung geschaffen, dass jetzt gemeinsam der Markt beackert werden kann und sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser Initiative auch in der Zukunft dieses Specialty-Geschäft, was traditionell etwas rentabler ist als das klassische Industrieversicherungsgeschäft, stärker ausbauen können und damit zu der Profitabilität des Segments Industrie einen deutlichen Beitrag liefern können. So viel von meiner Seite und ich gebe weiter an den Kollegen Wicke.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hinsch. Dann Herr Dr. Wicke, bitte.
Ja, machen wir mit dem Segment Firmen- und Privatversicherung Deutschland weiter. Ich möchte Ihnen zuerst kurz einen Gesamtüberblick geben, bevor ich dann auf zuerst das Schadensegment und dann das Lebenssegment eingebe. Also insgesamt kann man sagen, für HDI Deutschland, wie wir jetzt heißen, haben wir ein gutes Geschäftsjahr gehabt. Wir haben unseren Beitrag zum operativen Ergebnis der Gruppe von 137 auf 180 Millionen steigern können, 31%. Und das ist auch deutlich mehr als der Plan, der bei rund 144 Millionen gelegen hat. Wenn man den Beitrag zum Konzernergebnis dagegen sieht, sieht man, dass das nur flat war, ist bei rund 102 Millionen geblieben. Und das lag daran, dass wir in 2017 das Glück hatten, nach einer Betriebsprüfung 12,7 Millionen Steuern zurückzukriegen, was dann in 2017 das Ergebnis entsprechend positiv beeinflusst hat. Und dieser Effekt hat sich leider im Jahr 2018 nicht wiederholt. Auf der Prämienseite sind wir flat geblieben, das sehen Sie ganz links in dem Chart, das liegt an der Lebensversicherung, im Schadenunfall sind wir gewachsen, sodass wir dann insgesamt sagen können, eine gute Ergebnisentwicklung im Jahr 2018 bei einer gleichbleibenden Beitragsentwicklung. Wie sortiert sich das Ganze jetzt ein, wenn wir auf die nächste, das nächste Chart geht in unser Kursprogramm? Thorsten Leuer hat das eben gesagt, wir streben an, im Jahr 2021 240 Millionen EBIT zum Gruppenergebnis beizusteuern. Und Sie sehen hier auf der oberen Grafik, sehen Sie die Entwicklung unseres EBIT-Ergebnisses und die fettblauen Sachen sind die Zielübererfüllung gegenüber dem ursprünglichen Plan. Das ist also wirklich noch der Plan von 14/15, gegen den wir hier vergleichen. Und das sind kumuliert, sind wir jetzt 92 Millionen beim Ergebnis schon vorne. Und wenn man sich die Treiber anguckt, woran liegt das, dann muss man in die Grafik drunter gehen. Das sind die Kosten. Wir sind bei den Einsparungsprozessen weiter vorangekommen als ursprünglich geplant, kumuliert. Aber wie gesagt, es ist kumuliert, das ist nicht ein jährlicher Wert. Es sind schon über 190 Millionen Kosten, die wir mehr gespart haben als in dem ursprünglichen Plan. Und wie sich das auf die Jahre hier verteilt, können Sie daran auch sehen. Wenn wir jetzt, um das Ergebnis besser zu verstehen, mal in die Segmente gehen, dann kommen wir auf die nächste Seite. Dann sehen Sie zuerst das Segment Schadenunfall. Hier sind wir um knapp etwas unter 3% sind wir hier gewachsen. Und die Struktur des Wachstums ist sehr schön. Das ist stark getrieben durch das Geschäft mit Firmen und freien Berufe, wo wir auch einen Wachstumsschwerpunkt haben. Und der Beitrag zum EBIT, sehen Sie auf der rechten Seite, ist sogar um 33% gestiegen. Also knapp 3% Beitragswachstum, 33% EBIT-Wachstum ist ein sehr gutes Verhältnis. Wenn man jetzt reinguckt in die Zahlen, dann müssen wir in den mittleren Block, dann steht erstmal, woran es nicht liegt, nämlich am Kapitalanlageergebnis. Sie sehen hier, das Kapitalanlageergebnis ist praktisch auf Vorjahresniveau. Wir haben eine Rendite von 2,3% in dem Segment. Also liegt der Ergebnisswing an der Versicherungstechnik. Thorsten Leuer hat das eben schon angesprochen. Wir haben es geschafft, die Schadenkostenquote um mehr als 2 Prozentpunkte auf 99,3 eben zu drücken im Geschäftsjahr. Wenn man den Kursaufwand noch abzieht, dann wären wir sogar bei 97,1%. Wir hatten allerdings, um das auch ein bisschen in Relation zu setzen, auch wirklich ein recht gutes Geschäftsjahr auf der Schadenseite im letzten Jahr, sodass wir in der Gesamtsumme sogar noch in der Lage waren, auch die Schaden, die Redundanzen in den Reservequoten ein bisschen zu verbessern. In der Summe sehr positiv von der Ergebnisentwicklung. Wenn wir dann nochmal auf das Wachstum gehen, auf der nächsten Seite bitte, dann haben wir uns eine Strategie gesetzt, dass wir insbesondere im Firmengeschäft stark wachsen wollen und Firmen und freie Berufe. Bei freien Berufen, das sind Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte, Ingenieure, haben wir ja heute bereits eine führende Marktstellung. Und wenn Sie das ansehen, dann sehen Sie hier, dass wir BBEs von 373 Millionen im letzten Jahr hatten, die wir auf 405 Millionen im laufenden Jahr gesteigert haben. Dann ist das eine sehr, sehr schöne Steigerung und es ist auch 10 Millionen mehr als das, was wir zuletzt beim Capital Markets Day prognostiziert hatten. Was sind jetzt die Gründe für dieses sehr schöne Wachstum? Zum einen ist es wirklich auch unsere Marke. Wir müssen mit dem Markennamen HDI niemanden in Deutschland erklären, dass wir in der Lage sind, Firmen zu versichern. Das gehört quasi zu unserer DNA dazu. Da sind wir glaubwürdig, kompetent und haben einen ausgezeichneten Ruf. Der zweite Punkt in dem Segment mit den kleinen und mittleren Unternehmen. Wir haben hier Digitalisierungsfortschritte. Wir haben hier Absatzstrecken auf Basis neuer Frontends generiert, die es relativ unkompliziert möglich machen, kleine Unternehmen eben zu versichern. Also weil viele Daten automatisch aus Datenbanken eingetragen werden, ist also ein sehr, sehr vermittlerfreundliches Tool, was uns hilft, in diesem Segment mit kleinen Unternehmen insbesondere zu wachsen. Und der dritte Punkt ist insbesondere wichtig in unserem Maklerkanal. Man muss wissen, dass das Gewerbegeschäft in Deutschland ganz, ganz stark über Makler vertrieben wird. Und wir haben bei den Maklern zu Recht einen Ruf für unser exzellentes Schadenmanagement. Und wenn man da nochmal eine Ebene tiefer geht und sich überlegt, woran liegt dieser exzellente Ruf, der könnte ja einfach daran liegen, dass man jeden Schaden einfach reguliert. Der liegt daran, dass wir wirklich Spezialisten haben. Also wir haben ausgebildete Medizinrechtler, die sich um die arzthaftlichen Schäden kümmern. Wir haben Ingenieure, die bei den Architektenschäden mit vor Ort sind. Wir haben Steuerberater, zum Beispiel bei Steuerberaterschäden. Und das kommt einfach gut an, weil das sind Fachleute. Nehmen wir jetzt mal das letzte Beispiel bei den Steuerberatern, einfach so exemplarisch als Beispiel. Ein Steuerberater wird von seinem Kunden verklagt. Dann gibt es ja häufig noch Schadenminderungsmöglichkeiten, dass man mit den Finanzbehörden in die Nachverhandlung geht, wie man Sachen darstellen kann. Und da greifen wir auf ein Netz von exzellenten Leuten zurück. Und das führt natürlich dann auch bei den Maklern zu einem sehr, sehr guten Ruf. Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir, hier sehen Sie 2022, dass wir bis dahin es auch schaffen, diesen Segment über 500 Millionen Euro zu wachsen. Kommen wir zum nächsten Segment. Zum Segment Leben. Für Leben hatten wir bewusst angesichts des Zinsumfelds kein Wachstumsziel ausgegeben. Hier gehen unsere Prämieneinnahmen leicht zurück und das operative Ergebnis steigt auf 111 Millionen Euro um 31%. Also es ist ein Teil des Ergebnisanstiegs, den Sie sehen, ist auch aus Leben. Man muss jetzt hier dazu wissen, dass hier eine relativ komplizierte Rechnungslegungslogik hintersteht bei dem EBIT. Weil diese schönen Steuererstattungen, die wir im Jahr 2017 hatten, die haben einen Gegeneffekt in der RFB. Insofern wäre der EBIT-Anstieg ein bisschen geringer ausgefallen, hätten wir nicht im letzten Jahr diesen schönen Steuereffekt aus den Betriebsprüfungen gehabt. Wenn man weiter das Ergebnis ansieht, dann ist das Ergebnis in Leben traditionell immer geprägt durch das Kapitalanlageergebnis. Und das Kapitalanlageergebnis wiederum ist geprägt durch die Zuführung zur Zinszusatzreserve. Also es ist ein bisschen jetzt kompliziert, was ich hier erläutere, aber im Kern ist Folgendes passiert im letzten Jahr. Wir haben eine Reform, Thorsten Leue ist ja kurz darauf eingegangen, eine Reform in der Berechnungsvorschrift zur Bildung der Zinszusatzreserve gehabt. Das ist die sogenannte Korridormethode eingeführt worden, um Ihnen das mal plastisch anhand der Zahlen von uns zu erläutern. Wir hatten ursprünglich erwartet, über 900 Millionen Euro der Zinszusatzreserve zuführen zu müssen. Wir mussten im letzten Jahr durch die Änderung der Methodik nur 300 Millionen Euro zuführen. Und deshalb mussten wir eben auch entsprechend weniger Kapitalanlagen realisieren und haben das auch getan. Die Kapitalanlagen und damit verbunden auch die stillen Reserven, die auf diesen Kapitalanlagen sind, stehen den Versicherungsnehmern damit auch zukünftig für die Bedienung der Zinsverpflichtungen zur Verfügung. In der Summe halten wir die Reform der Zinszusatzreserve für eine sehr gute Sache, weil sie hilft, Spitzen abzufedern. Sie führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass über einen längeren Zeitraum Zinszusatzreserve aufgebaut wird. Insoweit erklärt sich das Ergebnis im Segment Leben aus einer regulatorischen Änderung und einer weiterhin konservativen Politik, die wir hier in dem Segment fortführen. Ja, damit wäre ich eigentlich von meinem Segment durch und dann, Sven, bist du, glaube ich, dran.
Bitte, Herr Volkemer.
Vielen Dank, Jan. Der Bereich Privat- und Firmenkunden international hatte erneut ein robustes, zufriedenstellendes Jahr. Das dürfen Sie auch gerne als niedersächsisches Understatement werten. Wir hatten mit einem operativen Gewinn von 268 Millionen und ein Konzernergebnis von 161 Millionen in beiden Bereichen, bei beiden KPIs ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Jahr 2017. Dieses Wachstum lässt sich einerseits durch eine verbesserte Schadenquote erklären. Auf der anderen Seite haben wir auch im Kostenbereich die Kostenquote erneut verbessern können. Thorsten Leue hat schon darauf hingewiesen, in der kombinierten Schadenkostenquote sind wir damit nochmal um gut einen Prozentpunkt, 110 Basispunkte, besser geworden. Das hat auch zu einer deutlichen Verbesserung im Bereich ROI geführt, wo wir unterdessen knapp über 8% ROI erreicht haben. Sie wissen wahrscheinlich, das haben wir am Capital Market Day kommuniziert. Ziel, mittelfristiges Ziel für diesen Bereich, diesen Geschäftsbereich sind 10-11% ROE. Wie sieht es beim Wachstum aus, bei den Prämienwachstum? Auf der linken Seite der Folie, das mag in erster Linie oder auf den ersten Blick etwas enttäuschend sein, ein Wachstum von 2%. Da aber bitte berücksichtigen, dass wir im Jahr 2018 besonders stark von den negativen Währungskursentwicklungen betroffen waren. Wenn man währungskursbereinigt sich die Resultate anschaut, hatten wir ein Wachstum von 7,4%. Und in dem Bereich, wo wir wachsen wollen, nämlich Sachunfall, waren wir erneut in einem zweistelligen, knapp in einem zweistelligen Wachstumsbereich mit 10,7%. Auf der Folie 27 ein paar Highlights, Lowlights der Kernmärkte. Ganz klar das Geschäftsresultat im Bereich international durch Polen getrieben. Also ein EBIT von gut 150 Millionen ist mal eine Hausnummer. Insbesondere die Warta ist da sehr, sehr erfolgreich unterwegs, sowohl im Bereich Sachunfall inklusive KH als auch im Bereich Kollektivleben. Ein solides, gut wachsendes Geschäft, das seit circa 3-4 Jahren neu aufgebaut wird. Brasilien, der zweite Markt, da haben wir ein Wachstum von circa 8% erreicht. Das hat uns extrem erfreut, nachdem wir da 1-2 Jahre stabilisiert haben, ganz bewusst, um die Kostenschadenquote zu verbessern. Die Kostenschadenquote hat man mit knapp 3% haben wir die verbessert, liegt unterdessen bei einem sehr, sehr guten 96% für den brasilianischen Markt. Auch Mexiko, als letzter Hinweis, als letzte Highlight, Mexiko ist extrem stark und sehr profitabel gewachsen. Nicht nur im KH-Bereich, sondern erstmalig auch im Non-Motor, im Sach- und Unfallgeschäft außerordentlich stark und profitabel gewachsen. Auf der Seite 28, was wollen wir machen, was wollen wir erreichen, um dieses Wachstum und dieses profitable Wachstum auch in Zukunft sicherstellen zu können? Angefangen erneut in Polen. In Polen sind wir ganz vorne dabei, wenn nicht sogar klar führend im Bereich Data Analytics, künstliche Intelligenz, Behavioral Pricing. Da merken wir ganz klar, insbesondere in schwachen Phasen in einem Soft Cycle, dass diese Fähigkeiten uns einerseits weiteres Prämienwachstum garantieren, andererseits uns den Marktanteil, dass wir den Marktanteil verteidigen und halten können, trotz Erhaltung der Profitabilität. Es ist in einem guten Markt nicht schwierig zu wachsen. Es ist in einem hart umkämpften Markt wichtig und schwierig, die Marktanteile zu halten und das profitabel zu tun. Das kann die Warta, das hat sie in den letzten 3-4 Jahren bewiesen und das wird sie auch in der jetzt etwas schwächeren Phase weiterhin beweisen. Die Türkei sehr stark durch externes Wachstum getrieben. Wir haben die Liberty Mutual übernommen Anfang des letzten Jahres, innerhalb von 5 Monaten integriert und fusioniert und sind damit unterdessen auf Marktrang 11 angekommen mit ca. 3,5% Marktanteil. Auch organisch wachsen wir da und wie Thorsten Leuer schon erklärt hat, trotz der 110% combined in der kombinierten Kostenschadenquote sind wir da profitabel unterwegs. Kolumbien, nicht Kernmarkt, neu dazugekommen im Jahr 2018, 9 Monate erstmalig konsolidiert. Auch die wachsen und performen bereits überdurchschnittlich gut, besser als der Markt, besser als erwartet, ist ein vielversprechender Start und wir werden in den nächsten Jahren so weitermachen. Das war's zum Segment Privatkunden international.
Vielen Dank, Herr Fockemer. Dann darf ich zu Herrn Wallin überleiten.
Ja, vielen Dank, Herr Costa. Schönen guten Morgen. Ja, Rückversicherung. Wir freuen uns, dass wir erneut einen recht anständigen Beitrag zum Konzernergebnis der Talanx leisten konnten. Der hat sich auch noch im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Also wir konnten ein bisschen mehr beitragen. Man muss allerdings sagen, dass die Jahre 2017 und 2018 für uns doch recht ähnlich gewesen sind und doch erhebliche Herausforderungen bedeutet haben. Denn 2017 und 2018 waren durch einen erhöhten Großschadensanfall, insbesondere im Bereich der Naturkatastrophen, gekennzeichnet, die uns als Rückversicherer natürlich besonders stark betreffen. 17 allerdings noch ein bisschen schlechter als 18. Das sind natürlich Umstände, die alle Marktteilnehmer betreffen, wo wir keine Sonderstellung haben, nur in dem Maße, dass wir bei diesen Naturkatastrophen im Vergleich zu unserem Marktanteil deutlich unterrepräsentiert gewesen sind. Beiden Jahren ist auch gemeinsam, dass wir in der Lebens- und Krankenrückversicherung Sonderbelastungen aus unserem US-amerikanischen Mortalitätsgeschäft hatten. Und die sind 2018 mit 185 Millionen Euro noch ein bisschen größer gewesen als im Jahr 2017. Man sieht also durchaus herausfordernde Jahre, dennoch die Ergebnisse insgesamt zufriedenstellend. Das gilt insbesondere, wenn wir es im Vergleich zum Wettbewerb sehen. Wir haben ja hier eine Eigenkapitalrendite von 13% rund. Das vergleicht sich mit einer Eigenkapitalrendite unserer 10 größten Konkurrenten. Die liegt unter 5%. Und im Vorjahr hatten wir auch eine zweistellige Eigenkapitalrendite wo unsere Konkurrenten deutlich unter 5% lagen. Man sieht also, dass wir in beiden Jahren in der Lage gewesen sind, hier besser abzuschneiden als unsere Konkurrenten. Das ist im Rückversicherungsmarkt auch nicht ganz unwichtig, da der Markt sehr wettbewerbsintensiv ist, sodass für den Gesamtmarkt die Margen tendenziell rückläufig sind und man halt entsprechend zufriedenstellende Ergebnisse nur dann erreichen kann, wenn man halt bessere Ergebnisse hat als mindestens der durchschnittliche Konkurrent. Kurzer Ausblick auf 2019. In der Schadenrückversicherung können wir nicht sagen, dass wir jetzt geringere Großschäden haben werden, als dies im Jahr 2018 der Fall ist. Kann natürlich sein, kann aber auch schlechter sein. Die Voraussetzungen ungefähr ähnlich wie im Jahr 2018. Daher gehen wir hier auch insgesamt von einer stabilen Ergebnisreihe aus. In der Personenrückversicherung gehen wir von einer substanziellen Steigerung des Ergebnisses aus, weil wir die Probleme in unserem US-amerikanischen Mortalitätsgeschäft weitgehend jetzt haben lösen können, sodass wir hier von 150 bis 200 Millionen Euro mehr EBIT ausgehen können. Und das sollte bei etwas zurückgehenden Kapitalanlageergebnissen zu einer Steigerung des Ertrags auch im Jahr 2019 im Vergleich zu den Jahren 2018 geben. Wir sollten wieder in die Größenordnung unserer Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2016 kommen. Das zur Rückversicherung.
Dankeschön, Herr Wallin. Dann bitte Herr Dr. Querner.
Ja, vielen Dank. Kapitalanlage gab es auch. Summe sehen Sie, haben 16% weniger gemacht. Das könnte jetzt darauf hindeuten, dass das ein schlechtes Jahr war. War es aber gar nicht. Denn die ordentlichen Kapitalanlageerträge, und da sind wir auch einigermaßen stolz drauf, also das, was laufend reinkommt in die Kasse, konnten wir sogar um 1% steigern. Wo kam es jetzt her? Also das Minus, die Antwort haben wir schon mal gehört. Ich wiederhole es nochmal. Einerseits aus der geringeren Notwendigkeit in Talangs Deutschland für die Lebensversicherungsgesellschaften außerordentliche Erträge zu produzieren. Warum? Weil die Notwendigkeit dazu durch die Veränderung der Zinszusatzreserve kleiner wurde. Darauf werde ich gleich noch mal etwas detaillierter eingehen. Zweitens war es so, dass wir im Jahre 2017 einen außerordentlichen Abgangserfolg im Bereich der Hannover Rück mit der Veräußerung von Aktien hatten. Irgendwie eine Viertelmilliarde Euro Gewinn, aber Aktien, die man nicht hat, kann man auch nicht mit Erfolg nochmal verkaufen. Deswegen fehlte das. Und das führte dann dazu, dass halt das rauskam, was rauskam, was aber eigentlich ganz okay war. Vielleicht ein Wort zur allgemeinen Großwetterlage. Die erhoffte Steigerung der Zinsen ist zumindest im vierten Quartal ausgeblieben. Das heißt, in der Eurozone schlagen wir uns nach wie vor mit sehr, 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 sehr niedrigen Zinsen, zumindest für risikoarme Papiere rum. Das ist schlecht. Und das wird insbesondere bei den Langläufern in unserem inländischen Privatkundengeschäft noch dazu führen, dass die Folgen der Niedrigzinspolitik uns in unseren Beständen länger erhalten bleiben, als uns lieb ist. Ein Wort zur Zinszusatzreserve. Vorhin war von kleinen Spitzen die Rede, die jetzt abgeschnitten würden. Ich würde sagen, das ist ein massiver Buckel, dessen wir uns entledigen konnten in der gesamten Industrie. Das sehen Sie an der oberen grauen Kurve. Das wäre so der ZZR-Bestandsverlauf gewesen nach der alten Regelung. Jetzt mit der Korridormethode wird genau dieser Buckel abgeschnitten. Im Unendlichen treffen sich die Kurven natürlich wieder, das ist klar, das sind ja alles nur transitorische Größen. Es führt aber dazu, dass wir das wilde Hin und Her von Aufbau und Abbau vermeiden, dadurch Transaktionskosten sparen, das ist gut für alle. Auch gut ist, dass dadurch Zuordnungsschwierigkeiten in den einzelnen Kohorten der Lebensversicherungsbestände vermieden werden. Das schafft insofern auch einen Beitrag zur intertemporalen Gerechtigkeit, wenn man will. Und gut ist es auch, Das wird uns nachher nochmal begegnen, dass damit die Wahrscheinlichkeit, ZZR bilden zu müssen, zulasten des Aktionärs, der dann später schlechter rankommt, auch kleiner geworden ist. Insofern ist das wirklich eine sehr gelungene und von der gesamten Industrie zu Recht begrüßte Weiterentwicklung eines bewährten Instruments. Bei uns führt es dazu, dass ursprünglich von den geplanten knapp 1 Milliarde ZZR-Zuführung dann eben nur noch diese 300 Millionen übrig geblieben sind und sich die Neubildung in den nächsten Jahren auch eher verflachen dürfte. Ich hatte ja eben stimmungsvoll über das Niedrigzinsumfeld geklagt. Trotzdem muss man das Geld ja irgendwie anlegen. Was haben wir gemacht? Ich fange mal mit der rechten Seite an. Wir haben am Jahresanfang 2018 hatten wir die Meinung, dass insbesondere die Spreads eine Ausweitung erfahren könnten. Mit dieser Einschätzung lagen wir gar nicht so ganz falsch. Die Spreads haben tatsächlich das gemacht, was wir erwartet haben. Sie sind nämlich auseinandergegangen. Höhere Spreads heißt höhere implizite Insolvenzwahrscheinlichkeiten auf den Kapitalanlagebeständen und heißt Kursverluste auf den kreditrisikobehafteten Papieren. Wenn man diese Hellsicht hat oder daran glaubt, ist die Konsequenz, sich risikoärmer zu positionieren. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind mehr in den hochklassigen AAA-Bereich gegangen und haben uns insbesondere aus dem BBB- und Sub-BBB-Bereich entfernt. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Gut, das weiß man natürlich nicht vorher, ob das richtig war. Diesmal lagen wir ganz richtig. Wir haben selbst eine Steuerungskennzahl oder ein Fieberthermometer, das die Kreditlastigkeit unserer Portfolien misst. Ich will da gar nicht auf die Details eingehen, aber das ist um knappes Zehntel weniger geworden. Wir haben uns also tatsächlich aktivisch, also auf der Aktivseite, etwas vom Kreditrisiko verabschiedet im Laufe des Jahres 2018 und damit fühlen wir uns in der Rückschau wohl. Was haben wir weiter fortgefügt hingegen? Wir sind weiter stark darum bemüht, attraktive, illiquide Vermögensanlagen im Bereich der Infrastruktur einzuwerben. Das können Offshore-Windparks sein, das kann soziale Infrastruktur sein, das können Schienennetze sein. Also alle langlaufenden, hochklassigen, mit stabilen Cashflows ausgestatteten Assets, entweder in Form von Eigenkapitalbeteiligungen oder in Form von Darlehen an die entsprechenden Finanzvehikel. Abschließend ein kurzer Blick auf die Solvenz. Nee, die Solvenzzahlen kommen danach. Jetzt kommt noch eine andere Heldentat, über die ich berichten darf, nämlich die Wandlung der Talangs AG von einer schlichten Finanzholding, operativen Finanzholding, zu einem aktiven Rückversicherer. Das haben wir zum Jahresanfang vollzogen, dieser Wechsel. Wir haben kurz vor Jahresende die entsprechende Lizenz der BaFin per Wirkung zum 1. Januar bekommen. Wir haben dann in den ersten Januartagen auch das erste Rückversicherungsgeschäft gezeichnet. Ein Geschäft, das wir von unserer irischen Tochter übernehmen. Es handelt sich dabei um eine geschützte Quote. Das hat den Vorteil, dass wir das Geschäft gut kennen und die notwendige Retrozession dann auch aus Irland besorgt wurde. Wir werden dann im Sommer des Jahres in einer ähnlichen Struktur gemeinsam über die Hannover Rück lateinamerikanische Risiken zeichnen und dann im nächsten Geschäftsjahr, also zu Beginn des Jahres 2020, in die unmittelbare Zeichnung mit unseren Konzernzidenten eintreten. Dazu sind eine ganze Anzahl von Voraussetzungen zu treffen. Wir müssen noch mehr Lizenzen in den zedierenden Ländern bekommen. Wir müssen die Arbeitsprozesse entsprechend ausstatten. Wir müssen alle möglichen Guidelines schreiben. Das hält uns im Moment ganz gut auf Trab. Wir sind aber zuversichtlich und bis jetzt lässt sich das ganz gut an und auf die positiven Ratingauswirkungen, die wir ja billigend mit einkalkuliert haben, sind wir ja bereits eingegangen. So, jetzt zur Solvenz. Die Zahlen für das Jahr 2018 für die Gruppe liegen noch nicht vor. Da trudeln jetzt von den einzelnen wesentlichen Gesellschaften die ersten Zahlen ein. Zur Ausgangslage, wie immer gibt es Gegenwind und Rückenwind. Der Gegenwind kam diesmal vor allen Dingen von der Kapitalmarktseite. Die Kombination aus niedrigeren risikofreien Zinsen und höheren Risikoaufschlägen für Kreditrisiken, also den Spreads, über die ich eben sprach, das ist eigentlich eher eine vorteilhafte Mischung. Das wirkt belastend. Auf der anderen Seite gab es bestimmte Dinge, die uns auch geholfen haben. Wir haben also dieses De-Risking, das hat uns sicherlich geholfen. Eine noch feinsinnigere Abstimmung unserer ALM-Positionierung, gerade im Bereich HDI Deutschland, im Lebensversicherungsbereich mit der geschickten Anpassung an verschiedene Widrigkeiten des Kreditumfelds. Das hat uns geholfen. Die disziplinierte Bewirtschaftung unseres Bestandes hat uns geholfen. Die ZZR hat uns geholfen. Sie beschert uns höhere Eigenmittel und ein etwas geringeres Risiko. Und dann hat uns auch noch geholfen, dass wir in einigen Non-Life-Gesellschaften jetzt den sogenannten statischen Volatility Adjustment anwenden. Per saldo führt es dazu, dass wir im Moment davon ausgehen, dass sich gegenüber der Ausgangslage, also 206 per Jahresende 2017 oder 203 zum Ende des dritten Quartals 2018, dass sich da wahrscheinlich gar nicht so furchtbar viel getan hat und wir ungefähr in dieser Größenordnung bleiben. Sicherlich kann man sagen, dass sich die Solvenzentwicklung der deutschen Lebensversicherer vorteilhafter entwickelt hat, als wir das zunächst vermutet haben, aus den Gründen, die ich eben darlegte. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. So, das war der Blick nach hinten. Jetzt kommt das Schwierigste, der Ausblick.
Danke, Herr Dr. Querner. Herr Leue, bitte.
Die ersten zwei Monate dienten dazu, da nicht viel passiert ist, dass wir einen Ausblick natürlich bestätigen. Der Ausblick bedeutet 900 Millionen ungefähr Konzernergebnis mit einer Kapitalrendite vom Eigenkapital von ungefähr 9,5%. Das heißt, der Anstieg ist mit 28% signifikant. Dahinter steht natürlich, dass die Geschäftsbereiche weiter so sich entwickeln und das Programm 2020 erfolgreich dann auch in die Zahlen eingehen wird. Sofern bestätigen wir unseren Outlook. Bevor ich allerdings jetzt übergebe in die Fragen und Antworten, möchte ich mich hier von, zumindest auf der Jahrespressekonferenz, ist es das letzte Mal für zwei meiner geschätzten Kollegen, mit denen ich 9 Jahre nebeneinander saß. Und zwar ist es Christian Hinsch und Uli Wallin, die ja mit Ablauf der Hauptversammlung der Talangs am 9. Mai ausscheiden werden. Altersbedingt, das ist der einzige Nachteil, den die beiden Herren haben aus meiner Wahrnehmung heraus, würde ich lieber in diesem Rahmen auch meine geschätzten Kollegen recht herzlich verabschieden für die über 30 Jahre, ich glaube sogar an die 35 Jahre erfolgreicher Beitrag in diesem Konzern hier. Das ist schon mal relativ einmalig, dass man so lange loyal zum Unternehmen bleibt in der heutigen Zeit. Und ich habe sehr, sehr gerne die 9 Jahre mit den Kollegen zusammengearbeitet. Mit diesen hoffentlich netten Worten, Christian, Uli, gebe ich Ihnen die Fragen, Antworten.